Lob und Dank sei dem Herrn. Als ich heute Abend hereinkam, hatte ich wieder den Eindruck, dass der Gottesdienst nur hier auf der Plattform stattfindet. Ich habe nur das Singen von Bruder Russ gehört und nicht von der Gemeinde. Entweder ist die Akustik nicht so ganz gut oder ihr singt nicht kräftig genug. Man muss euch hören. Das muss zum Herrn hinaufdringen. Ich werde mich nur kurz fassen heute Abend. Als das Wort gelesen wurde, ging es mir zu Herzen. Und dann auch gleich die Betonung, Gott hat zu uns oder in dieser Generation sich so geoffenbart wie in den Tagen eines Mose, wie in den Tagen eines Paulus. Und dafür sind wir dankbar. Dies war eigentlich das dritte Mal insgesamt, denn das geschah nicht zur Zeit Henochs oder Abrahams, es geschah zur Zeit Moses. Und dann geschah es, als der Herr schon verherrlicht war. Und wir sehen auch darin, wie geheimnisvoll Gott sich offenbaren kann. Stephanus sieht den Herrn als Menschensohn zu Rechten Gottes. Er sieht den Himmel offen. Ein Saulus wütet umher und der sieht den Herrn plötzlich in der Feuersäule, in dem hellen Licht, mitten am Tage, kurz vor Damaskus. Man könnte fragen, wo war er denn jetzt? War er oben? War er hier? War er dort? War er Menschensohn, war er in der Feuersäule? Ihr Lieben, wohl dem Menschen, der diese Mannigfaltigkeit der Offenbarungen Gottes in Christus durch den Glauben und durch Offenbarung so annimmt, wie sie uns geschenkt worden sind. Verstehen und erklären wird es kein Mensch können. Aber glauben und annehmen können wir alle. Das ist ein Geschenk. Schaut, wenn wir nachlesen in der Offenbarung, da sehen wir den Herrn wieder als Menschensohn mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln. Und wir haben das hier durchgenommen jedes Mal, wenn er als Menschensohn beschrieben wird. Ist irgendwie eine Verbindung zur Prophetie. Wenn er als Sohn Gottes beschrieben wird, eine Verbindung zur Erlösung, zum Heil, zur Rettung, denken wir an ihn als König, dann ist er Sohn Davids. Denn so lautet die Verheißung, niemals wird es David auf einem Nachkommen, auf seinem Throne mangeln. Wir wissen, dass der Herr König sein wird und wir mit ihm. Verschiedene Zeitabschnitte, verschiedene Aufgaben, aber ein und derselbe Herr, der alles in allem wirkt zur Verherrlichung und zur Ehre seines Namens. Was mir noch auffiel, war der Gedanke des Glaubens. Ihr Lieben, wir müssen glauben. Glauben ist ein Geschenk einerseits, ist aber andererseits notwendig. Und wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Ich meine nicht, dass wir Not haben mit uns oder mit der Seligkeit. Wir haben Not zu glauben. Es fällt uns so schwer zu glauben. Und wir fangen immer wieder vorne an. Und ja, vielleicht ich nur, das könnte ja sein. Wir müssen in Gott zur Ruhe kommen. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Nicht immer wieder ein neues Anfangen mit was schreibt da der Gottesmann in Hebräer 6? Hier heißt es in Hebräer 6, darum wollen wir von den Anfangsgründen der Lehre Christi absehen und uns zur vollen Reife erheben, wollen nicht noch einmal den Grund legen mit Sinnesänderung oder Buße und die Abkehr von toten Werken und mit dem Glauben an Gott, mit der Belehrung über Taufen oder Handauflegungen, über Totenauferstehung und ewiges Gericht. Wir merken, was der Apostel hier sagen will. Nicht immer wieder neu anfangen, die ersten Schritte der Glaubenslehre neu durchzunehmen, sondern tatsächlich zu begreifen, dass wir dazu bestimmt worden sind, vorwärts zu gehen mit unserem Gott. Wir können doch nicht ein Leben lang Buße tun. Wir können uns nicht ein Leben lang taufen lassen. Wir können nicht ein Leben lang all diese Dinge tun. Einmal muss es sitzen. Einmal müssen wir es begriffen haben, dass Christus für uns starb, dass er unseren Platz nicht einnehmen wird, sondern eingenommen hat, und dass er sein Blut vergossen hat zur Vergebung für viele. Und wir dürfen aus Gnaden dazugehören. Wenn wir in unseren Gebeten und in jedem Gottesdienst immer wieder neu anfangen und neu anfangen, ja, wann wollen wir dann vorwärts gehen? Wann wollen wir das Ziel erreichen? Wir sind Gott dankbar, dass wir einen Anfang machen durften. Aber wir können unser Leben lang doch nicht immer wieder anfangen. Wir müssen begriffen haben, dass Gott einen Anfang mit uns gemacht hat und nicht nur wir mit Gott. Wir müssen auch begreifen, dass Gott uns nicht in den Anfangsbelehrungen gelassen, sondern Schritt für Schritt weitergegangen ist, über den Glauben, über die Taufe, über Gottheit, über die erste, über die zweite Auferstehung. Das alles hat Gott uns an Belehrungen aus Gnaden geschenkt. Jetzt möchte er, dass wir vorwärts gehen. Ich habe vorhin gerade Hebräer Kapitel 4 aufgeschlagen, und mir liegt es ja immer sehr, wenn ich von den Verheißungen Gottes lese. Das ist etwas Kostbares, zu wissen, dass Gott Verheißungen geschenkt hat, zu wissen, dass sie uns gelten und zu wissen, dass sie an uns Erfüllung finden. Hebräer Kapitel 4. Da nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe, nicht in deine und in meine, in seine Ruhe, in die Ruhe Gottes, in den Frieden Gottes, in die Vergebung Gottes, in das Heil Gottes, in alles, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Da wir nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe und noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass es sich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Wenn sich das herausstellt, dass jemand zurückgeblieben ist, dann dürfte es zu spät sein. Dann dürfte es zu spät sein. Jetzt geht es darum, die Verheißung ernst zu nehmen, zu glauben. Gott hat eine Ruhe für uns bereitgestellt. Er will, dass wir eingehen. Die Verheißung ist offen geblieben durch das ganze Alte Testament. Amen. Im Neuen Testament bleibt sie nicht offen, sie kann nicht offen bleiben. In Christus sind alle gegebenen Verheißungen Gottes Ja und Amen. Da ist nicht nur die Verheißung, da ist die Erfüllung, beides ist und gehört zusammen. Amen. Im Alten Testament war die Verheißung, aber die Erfüllung, nicht? Aber jetzt ist beides, Verheißung und Erfüllung. In Hebräer 4, Vers 2 lesen wir, denn die Heilsbotschaft ist an uns ebenso wie an jene ergangen. Aber jenen hat das Wort, das sie hörten oder zu hören bekamen, nichts genützt, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben vereinigt war. Selbst das Hören der größten Verheißungen Gottes, der herrlichsten Worte Gottes, muss der Glaube da sein. Ohne den Glauben, ja, welch ein Glaube, doch nicht nur allgemeiner Glaube, sondern der Glaube, dass Gott seine Verheißung in deinem und in meinem Leben wahrgemacht hat. Und dann wird sie sich erfüllen. Das ist der biblische Glaube. Der biblische Glaube besteht nicht darin, dass Gott es tun wird, sondern dass Gott es getan hat. Und dann wird es uns zuteil werden. Ich habe heute eine Predigt Bruder Brennims gehört, die er in Zürich gehalten hat seinerzeit. Ich glaube, die ist nicht unterwegs. Und da erzählt er von seiner eigenen Heilung. Er hatte Magengeschwüre, wurde sehr krank. Die Ärzte konnten wohl nicht mehr operieren. Und dann ist er wohl aus dem Krankenhaus heraus. Das kann man alles nicht so ganz deutlich wahrnehmen. In jedem Fall hat er dann das Essen heruntergeschluckt. Es kam aber wieder hoch. Hat er den Mund vorgehalten und hat das natürlich wieder umgeleitet. Und der Feind kam sofort und sagte, ja, du bist doch nicht geheilt. Er sagt, doch, ich bin geheilt. Und er ging sogar auf die Straße und bezeugte, geheilt zu sein. Und während er bezeugte, kam das wieder hoch. Und hier bezeugt er mit dem Munde. Und hier kommt die Not fast aus dem Munde heraus, mit dem er bezeugt. Und trotzdem blieb er darauf stehen. Er blieb darauf stehen, auch in diesen Prüfungen. Da hätte man sagen können, ja, hör mal, du belügst dich selbst. Eben nicht. Eben nicht. Wir belügen uns nicht selber. Wenn wir bekennen, was Gott in seinem Worte gesagt hat, dann sind die Symptome Lüge. Aber das Wort ist wahr oder ist nicht so. Dann sind die Umstände und alles, was da sein mag, das ist eine Lüge. Noch eine Lüge des Teufels obendrein. Aber die Heilung ist Wahrheit. Denn er war verwundet um unserer Sünden willen und geschlagen und gemartert um unserer Krankheit willen. Die Strafe war auf ihn gelegt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Und dann erst, es war ein Kampf und ich hätte fast gesagt, ein Kampf. Aber er stand im Glauben und hat's bezeugt. Und siehe da, es geschah. Der Teufel musste aufgeben, weil er durchgehalten hat. Eins von beiden wird immer geschehen. Entweder geben wir auf oder er gibt auf. Geben wir auf, hat er die Oberhand. Und wenn wir durchhalten, dann wird er aufgeben müssen. Weil wir auf der Seite des Herrn stehen und der Herr ist und bleibt Sieger. Das singen wir nicht nur, sondern das glauben wir. Und dann, als er nun die Heilung völlig und ganz so mit sich und in sich trug, ging er zum Arzt zurück. Und dann fragte der Arzt, bei wem er denn jetzt in Behandlung sei. Und dann sagt er ganz trocken, bei Dr. Jesus. Und der Arzt guckt ihn an und sagt, von dem habe ich noch gar nicht gehört. Wo hat der denn seine Praxis? Und dann sagt er, in der Herrlichkeit. Aber was ist es? Ein ganz kindlicher Glaube, fast an der Grenze der Naivität. Das ist manchmal so. Gott führt uns nicht irgendwie hoch oben dass die Dinge unfassbar wären für uns, sondern er führt uns durch die tiefsten Tiefen hindurch. Aber schon David sagte, wenn der Herr mit uns ist, fürchte ich kein Unglück, auch nicht im finsteren Tal, weil der Herr mit uns ist. Also wollen wir von Herzen mit dem Munde, also von Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Ruhig ein Bekenntnis ablegen, dass wir die Dinge, die Gott verheißen hat, empfangen haben. So lange, bis sie offenbar geworden sind. Auch wenn die äußeren Umstände manchmal uns in die Enge treiben wollten, und der Teufel ist dann ja auch gleich gedanklich zur Seite und würde sagen, du hast jetzt Dinge bezeugt, die ja gar nicht stimmen. Was stimmt denn nicht? Was der Teufel gesagt hat und was der Teufel einem aufbürdet, das stimmt nicht. Aber was Gott gesagt hat, das stimmt immer. Und deshalb müssen wir unterscheiden bei all unseren Lebenslagen, wer da nun von welcher Seite uns anspricht. In jedem Fall wird Gott in uns immer den Glaubensweg hervorheben und die Verheißungen Gottes betonen, denn darauf sind wir aus Gnaden gegründet. Den Hörern hat es damals nicht geholfen, weil es nicht mit dem Glauben vereinigt worden ist. Ihr Lieben, wir müssen jedes Wort Gottes im Glauben hören, im Glauben aufnehmen und im Glauben Gott dafür danken, dass es göttliche Realität in uns geworden ist. Sonst wird es uns auch nicht helfen. Die größte Predigt und das gewaltigste Gotteswort wird uns nicht helfen können, wenn wir als Zuhörer die Sache nicht mit dem Glauben vereinigen. Im nächsten Vers steht dann, wir dagegen, die wir zum Glauben gekommen sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, sodass ich, ja, wie er gesagt hat, wir dagegen, die wir glauben oder zum Glauben gekommen sind, gehen in die Ruhe ein. Sind wir zum Glauben gekommen, dann gehen wir in die Ruhe Gottes ein. Und wir ruhen, wie es hier im vierten Vers steht, er hat sich ja an einer Stelle über den siebenten Tag so ausgesprochen, Gott ruhte am siebenten Tage von all seinen Werken. An unserer Stelle dagegen heißt es, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Da also das Eingehen einiger in die Ruhe bestehen bleibt, andererseits die, welche zuerst die beglückende Botschaft empfangen haben, infolge ihres Ungehorsams nicht hineingelangt sind, so setzt Gott aufs Neue einen Tag, ein Heute, indem er nach so langer Zeit durch David, wie schon vorhin gesagt worden ist, verkündigte, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket oder verhärtet eure Herzen nicht. Welch ein Gnadenangebot Gottes wird doch der gesamten Menschheit gemacht. Nicht deine religiösen Handlungen, nicht unsere Lehre, nicht unsere Erkenntnis, sondern Gott hat uns durch Christus zur Ruhe gebracht. Wir haben Ruhe in Gott gefunden, Frieden mit Gott. Wie der Liederdichter singt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzet das Herz. Gott hat ein Heute bestimmt. Und das ist die Gnadenzeit, der Tag des Heils. Nicht ein Morgen, nicht ein Gestern, ein Heute. Gegenwärtig, wenn sein Wort gepredigt wird, dass Menschen glauben und in die Ruhe Gottes eingehen, um von ihren eigenen Werken zur Ruhe zu gelangen und in dem Werk Gottes zu ruhen. Nur noch eben Vers 8 ist es wohl, Vers 8 und 9. Denn wenn Josua sie wirklich in die Ruhe eingeführt hätte, so würde Gott nicht von einem anderen späteren Tage reden. Somit bleibt dem Volke Gottes eine Sabbatruhe noch vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist damit auch seinerseits zur Ruhe von seinen Werken gelangt, gerade so wie Gott von den Seinigen. So wie Gott am siebenten Tage ruhte, so ist jetzt den Gläubigen eine Sabbatruhe, eine völlige, eine absolute Ruhe in Gott vorbereitet worden. Ja, sie ist vorhanden. Nicht nur an einem Tag in der Woche, auch da gibt es teure Brüder und Schwestern, sie halten einen Tag und meinen, dass das wäre dann vor Gott schon getan. Ich kann euch aus der Bibel zeigen, dass der Sabbat tatsächlich dem Volke Israel verordnet worden ist und nicht der neutestamentlichen Gemeinde. Aber wir haben es ja seit Gedenken immer so gehabt, dass wir Samstag und Sonntag Gottesdienste haben. Aber die Ruhe, von der das Wort Gottes spricht, ist keine Sabbatruhe und keine Sonntagruhe. Es ist eine Ruhe Gottes, die ist am Sabbat und am Sonntag, am Montag und am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag und dann wieder am Freitag und am Samstag. Das ist eine ewige Ruhe Gottes, in die wir eingegangen sind, nicht an einem Tage, sondern wir sind an einem Tage eingegangen, um für immer da drin zu bleiben. So ist das richtig. Mag ja ein Sabbat gewesen sein, als der Herr uns gerufen hat. Aber wie gesagt, wir sind so dankbar, dass wir die Worte Gottes haben und das Alte Testament mit all den Schattenbildern. Hier wird Josua erwähnt. Er hat das Volk nicht zur Ruhe eingeführt, aber dann setzt Gott einen neuen Tag fest, den Tag des Heils und der Gnade, und hat für sein Volk eine Ruhe vorhanden, in die wir eingehen können, um dann für immer von unseren eigenen Werken zu ruhen. Im Einleitungswort haben wir alle mitgelesen: Erhebet den Herrn, unseren Gott, und werft euch nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Auch uns bleibt nichts weiter übrig, als das zu tun. Den Herrn, unseren Gott, zu erheben, ihn zu rühmen, ihn zu preisen, uns hinzuwerfen zum Schemel seiner Füße. Und er spricht: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Also dürfen wir uns hier auf Erden vor ihm beugen, ihm die Huldigung, ihm die Anbetung darbringen, denn er ist Gott. Wir dürfen uns vor ihm niederwerfen, wie er geschrieben steht, denn heilig ist er. Und er heiligt uns durch sein heiliges Wort, durch seine heilige Gegenwart, durch sein heiliges Blut. Alles, was in Ewigkeit vor Gott bestehen wird, das haben wir hier von Gott empfangen. Nichts Eigenes wird auch nur ein einziger Mensch mit hinübernehmen können. Alles wird von Gott gewirkt worden sein. in deinem und in meinem Leben, in deinem und in meinem Herzen. Steht ja geschrieben, dass er beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Es täte uns allen ein wenig gut oder sogar besser, wenn wir Gott von Herzen danken könnten. Danken, so dass unsere Herzen sich öffnen und unser Mund auftut, denn Gott hat Großes an uns getan. Er hat uns begnadigt. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat all unsere Schuld beglichen, unsere Sünden vergeben, hat uns ewiges Leben aus Gnaden geschenkt. Und obendrein noch das alles wissen lassen, was er für diese Zeit verheißen hat. Unserem Gott gebührt die Ehre, der Lobpreis in alle Ewigkeit. Amen.
Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm, treu zu seinen Kreuzen, bis wir heimwärts ziehen. Immer treu zu Jesus, immer treu zu ihm, treu zu seinen Kreuzen, bis wir heimwärts ziehen.
Lob und Dank sei dem Herrn schon für diese kostbaren Worte, die wir mitlesen und hören durften. Und ich glaube, es wäre schon genug gehört, wenn wir das zu Herzen nehmen, was gesagt worden ist. Dann könnten wir schon anbeten und Gott die Ehre und den Lobpreis darbringen. Möge es so sein, dass wir nicht nur davon reden, sondern es möge Realität werden in unserem Leben. Möge es, wie wir es gehört haben in dem Zeugnis von Bruder Brenham, dass er geglaubt hat, obwohl noch nichts zu fühlen, obwohl noch nichts zu spüren, obwohl vielleicht noch alles da war, aber er hat geglaubt, weil er wusste, wenn Gott geredet hat und wenn er das Wort Gottes glaubt, dann kann er sich darauf verlassen. Und wir könnten die Glaubenshelden jetzt vielleicht herausstellen, wenn wir lesen würden, wie diese Männer Gott glaubten, obwohl sie noch nicht sahen, aber sie glaubten von ganzem Herzen und haben nicht abgelassen, sondern sie wussten, Gott hat mit ihnen geredet und Gott hat sie erhört. Und auch hier im 8. Vers im Psalm 99 spricht ja der Psalmist: O Herr, unser Gott, du hast sie erhört. Ja. Und wir können nur sagen, er hat nicht nur sie erhört, sondern wir können auch, glaube ich, berichten, dass er uns schon erhört hat. Das ist doch die wunderbare Sache. Was würde es uns nützen, wenn wir nur wüssten, dass er jemand erhört hat, wenn wir nicht sagen könnten, er hat auch uns erhört, wenn wir nicht mit diesem Psalmisten ausrufen könnten: O Herr, unser Gott, du hast uns erhört. Aber ich glaube, es sind doch wohl Menschen da unter uns, die er erhört hat. Ja, ganz gewiss. Er hat uns erhört. Er hat uns angenommen. Er hat uns doch den Geist gegeben. Und sein Geist bezeugt uns, dass wir sein Eigentum geworden sind. Im 1. Timotheusbrief, im 6. Kapitel von Vers 11: Du aber, Mann Gottes, halte dich von diesem allem fern. Trachte vielmehr nach Gerechtigkeit und Gottseligkeit, nach Glauben und Liebe, nach Standhaftigkeit und Sanftmut. Ja, das sind herrliche Aussprüche. Das ist etwas ganz Besonderes. Er spricht hier diesen Timotheus so herrlich an. Und ich glaube, nicht nur den Timotheus, sondern wir sind heute Abend angesprochen. wir alle. Wir sind angesprochen, du Mann Gottes, halte dich von diesem fern. Ja, er spricht ja vorher, spricht er schon von all den Dingen und dass Menschen vielleicht da sind, dass sie trachten nach all den äußeren Dingen. Und er sagt dann, haben wir also Nahrung und Kleidung, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die, welche um jeden Preis reich werden wollen, geraten in Versuchung und in eine Schlinge und in viel törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Gar manche, die sich ihr ergeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und zermartern sich selbst mit vielen qualvollen Schmerzen. Die Worte spricht er vorher aus. Aber dann ruft er dieses aus, dass dieser Mann Gottes von all den Dingen Abstand nehmen soll und trachten möchte nach Gerechtigkeit und nach Gottseligkeit. Denn wir wissen, all das, was hier auf Erden ist, hat einen Anfang und ein Ende. Es ist alles da, nur für kurze Zeit. Aber wir wissen, was wir dort erreichen können bei unserem Gott, das ist etwas Bleibendes. Das ist etwas für die Ewigkeit. Das hat einen bleibenden Bestand, ihr Lieben. All das andere, wir sehen es in der Tat, es ist so, wie Paulus es hier zum Ausdruck bringt. Menschen zermartern sich und fallen in viele böse Dinge hinein und irren dann vom Glauben ab. Aber ihr Lieben, wir möchten nicht vom Glauben abfallen, sondern wir möchten im Glauben zunehmen. Das ist ja das. Und darum müssen wir Abstand nehmen, wenn wir Nahrung und Kleidung haben und nicht vielleicht all das andere, was Menschen danach so sehr ausschauen, sondern, wie wir gehört haben, trachtet vielmehr nach Gerechtigkeit, nach Gottseligkeit, nach Glauben und Liebe, nach Standhaftigkeit und Sanftmut. Ja, ich glaube, das alles, Brüder und Schwestern, benötigen auch wir in diesen Tagen, weil vielleicht gerade in unseren Tagen Menschen ja aus sind, jeder möchte wie am meisten auf der hohen Kante bringen. Aber wir wissen ja, das Ende aller Dinge ist nahe vor uns und wir sollten als Volk Gottes unser Augenmerk mehr auf das richten, was einen bleibenden Bestand hat. Einen Bestand in jener Herrlichkeit. Wir wissen, was nützt es den Menschen, wenn sie zu Schanden martern und sich vielleicht dies und jenes, alles kommt ja nur das Böse dann heraus, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier, sagt es hier. Und heute geht es doch nur darum, wenn wir in die Welt hineinschauen. Aber ich möchte sagen, wir sollten mehr und mehr auf Gott schauen und nach dem trachten, was uns aus Gnaden zuteil geworden ist und noch werden soll. Und dann spricht er noch ein wenig weiter. Er sagt dann im 12. Vers, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und für das du das herrliche Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ja. Oh, und das möge auch Gott uns schenken, dass wir den Kampf kämpfen möchten und dass wir das ewige Leben ergreifen möchten. Ich gebiete dir vor dem Angesicht Gottes, der alles Leben schafft, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das herrliche Bekenntnis abgelegt hat. Führe den Auftrag so aus, dass du ohne Flecken, ohne Tadel bleibst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Gott möge es auch uns allen schenken. Wenn diese so kostbare und mächtige Ermahnung in jenen Tagen an Timotheus ergangen ist, so können auch wir sie heute an diesem Abend für uns annehmen und möchten, dass Gott uns Gnade schenkt in dieser ernsten und letzten Zeit. Und hier heißt es noch weiter, die der selige und alleinige Machthaber zur festgesetzten Zeit eintreten lassen wird. Er, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit besitzt, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch gesehen hat, noch zu sehen vermag. Ihm gebührt die Ehre und die Macht. Ja, da können wir in der Tat ein Amen sagen. Lob und Dank sei unserem Gott. Und er spricht dann noch weiter, denen, die Reichtum in der jetzigen Weltzeit besitzen, schärfe ein, dass sie sich nicht überheben und ihre Hoffnung nicht auf die Unsicherheit des Reichtums setzen, sondern auf Gott. Das ist doch die Sache. Der uns alles reichlich zum Genießen darbietet. Schärfe ihnen ein, Gutes zu tun, reich an guten Werken zu sein, freigebig und Mildtätigkeit zu üben und sich dadurch ein gutes Grundvermögen für die Zukunft anzulegen, damit sie das ewige Leben erlangen. Das ist ein herrliches Wort. Nun, vielleicht möchte es sich so anhören, dass wir niemandem etwas gönnen oder dies und jenes. Aber das ist ja Gottes Wort. Es ist ja nicht mein Wort und es ist ja nicht das Wort eines Menschen, sondern wir wissen, Gott war bemüht, seinem Volke in der Tat das zu sagen, was notwendig war. Und er ist bemüht in unseren Tagen, uns das zu sagen, was notwendig ist. Und ich möchte sagen, möge Gott wirklich uns allen Gnade schenken, dass wir wirklich in dieser Weltzeit, er sagte, schärfe ein, dass sie sich nicht überheben und ihre Hoffnung nicht auf die Unsicherheit des Reichtums setzen. Ja, wir können in der Tat sagen, dass der Reichtum dieser Welt eine Unsicherheit ist. Denn heute mögen sie den Reichtum haben, aber morgen ist er von ihnen genommen. Oder sie werden aus allem herausgenommen. Um wem gehört es dann? Ihr Lieben, aber eins, und das war ja wohl das, was Paulus sagen wollte, den Gläubigen in jenen Tagen, es mögen auch Gläubige gewesen sein, die vielleicht reich gewesen sein mögen. Aber das nützte alles nichts. Er wollte ihnen klipp und klar sagen, dass sie etwas anderes benötigen. Dass sie ihre Hoffnung setzen sollten auf etwas anderes. Auf den lebendigen Gott, der da besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Brüder und Schwestern, auch wir möchten unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und dann noch dieser 20. Vers. O Timotheus, nimm das dir anvertraute Gut in treue Hut. Ja, ihm ward ein herrliches Gut anvertraut. Aber nicht nur ihm, ihr Lieben, sondern auch uns in diesen Tagen ist ein herrliches Gut anvertraut. O Timotheus, nimm das dir anvertraute Gut in treue Hut und meide das unfromme, leere Geschwätz und die Streitsätze, ja. Ja, ihr Lieben, es muss wohl in jenen Tagen das Gleiche gewesen sein, wie auch in unseren Tagen. Aber auch davon möchten wir Abstand nehmen. Alles unfromme und leere Geschwätz, es bringt nichts ein, ihr Lieben. Nein, es bringt wirklich nichts ein. Es bringt nur ein Zermürben, Es bringt nur Zerwürfnis und es bringt uns in den Unglauben hinein. Aber wir möchten auf den schauen, der uns den Glauben gebracht hat. Unseren Herrn Jesus Christus. Auf ihn möchten wir unsere Hoffnung setzen. Es ist so wunderbar, auch dieses kostbare Wort, das wir schon gelesen haben. Und immer wieder können wir sagen, er ist unser Gott. Ihn möchten wir erheben und ihm den Lobpreis und die Ehre darbringen. Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Ich möchte vielleicht nur noch ein paar kurze Sätze lesen hier aus dieser Predigt. Ich habe sie gelesen, der allein vorbereitete Ort der Anbetung. Und mir wurden einige Dinge sehr wichtig, die ich hier draus gelesen habe. Vielleicht nur zwei Seiten, die haben wir schnell durch. Und hier spricht Bruder Brennan von ganz kostbaren Dingen. Er sagt hier auf der dritten Seite in der Mitte, heute Abend werden wir eine Gebetsreihe wie vor alter Zeit haben. Wir werden wie früher zusammen mit Bruder More und Bruder Braun für die Kranken beten. Ich sehe, dass wir drei schon alt werden und uns dem Ende nahen. Es wäre traurig, wenn wir nicht das Größte in uns tragen würden, nämlich die Wahrheit, die wir erkannt haben.
Ja,
ja, das ist Tatsache. Und wir haben ja gerade von dem Glauben gelesen und vom Ausharren darin. Und hier spricht Bruder Brennan, an jenem Tage werden wir wieder jung sein. Unsere Leiber werden in sein Ebenbild verwandelt sein. Ja, das glauben wir von ganzem Herzen. Treue Freunde, ich bin dem geliebten Herrn Jesus sehr dankbar. Ich möchte euch, die ihr mir Vertrauen schenkt, dass ich euch die Wahrheit sage, mitteilen, dass der treue Herr Jesus mich an einem Morgen gegen 8 Uhr jenes Land sehen ließ. Es war keine Vision. Ich möchte es nicht näher erklären. Was immer es auch gewesen ist, es war Wirklichkeit. Oh, so wie es jetzt Wirklichkeit ist, dass ich zu euch spreche. Welche Gnade, dass Gott ihm so etwas hat sehen lassen, dieses herrliche Land. Ich habe die Angesichter der Menschen gesehen und konnte sie nicht wiedererkennen, weil sie alle wieder jung gewesen waren. Ja, sie waren Realität. Das ist es, ihr Lieben. Das ist, was uns Glauben bringt, was uns Mut schenkt, ihr Lieben. Was nützt uns alles auf Erden, ihr Lieben? Wir sehen, jeder muss gehen von dieser Erde. Einer früher, der andere später. Ja, nur eines ist wichtig, das Ende unserer Laufbahn, sagt er hier auf der zweiten Seite. Deshalb höret, fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das kommt jedem Menschen zu. Ja, und das brauchen wir auch. Ich konnte ihre Hände halten und mit ihnen sprechen. Es war mir behilflich, denn ich hatte früher die Idee, dass wenn jemand stirbt, nur die Seele herausgeht. Doch er sprach zu mir und zitierte dieses Wort. Wir wissen ja, dass wenn unser irdisches Haus, das Leibeszelt, abgebrochen wird, haben wir einen von Gott bereiteten Bau.
Ja.
3 ist die Zahl der Vollkommenheit. Wir haben den jetzigen Leib, danach den himmlischen und dann den vergänglichen Auferstehungsleib. Verherrlichten Auferstehungsleib. Seht, das macht es vollkommen.
Ja.
Dort drüben ist man nicht ein Mythos, ja. Nicht eine Idee, ein Geist. Nein, dort sind sie Männer und Frauen, wie ihr es seid.
100%.
Ja. Das ist etwas Herrliches. Brüder und Schwestern, und darauf warten wir ja, auf die Verwandlung, auf die Hinwegnahme, dass wir dort sein werden. Er durfte sie schon sehen, die voraus schon sind, in dieser Herrlichkeit dort. Vor Jahren war ich an den untersten Örtern der Verlorenen und sah sie. Meine Freunde, lasst mich heute Morgen euch alle in der ganzen Nation als alter Mann warnen, damit ihr diesen Ort nie seht. Es gibt für mich keine Möglichkeit, auch wenn ich ein Kunstmaler wäre, das Bild zum Ausdruck zu bringen. Ich kann es euch als Prediger nicht beschreiben. Man spricht von der Hölle, als sei es nur ein Ort, der da brennt. Die Schreckensqual, die damit verbunden ist, ist millionenfach schlimmer. Der Himmel oder der Ort, wo immer es war, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Er sprach davon als dem Ort der Seelen unter dem Altar. Wenn es das war, so habe ich dergleichen nie gesehen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Größe zu beschreiben. Obwohl ich nur ein Mensch bin, könnt ihr euch auf mein Wort verlassen. Jede der Visionen ist immer so erfüllt worden, wie ich es euch gesagt habe. Ihr wisst, wenn je von ihnen Wahrheit gewesen ist, so ist auch diese wahr. Was immer ihr tut, wenn ihr alles versäumt, Gesundheit, Kraft, Augenlicht, was immer es ist, versäumt nicht, dort zu sein. Ja, ich glaube, und das ist auch unser aller Verlangen. Das ist auch unser Sehnen. Ja, wir möchten es in der Tat nicht versäumen, dort zu sein. Nichts kann damit verglichen werden. Es gibt kein Wort in der englischen Sprache, das ich kenne, wodurch man es ausdrücken könnte. Wenn ihr sagt, es ist vollkommen, es ist mehr als das, unübertreffbar, es ist mehr als das, es gibt keine Worte, die ich kenne, um es auszudrücken. Es war überwältigend. Und wenn wir bedenken, dass dies noch nicht alles ist, mir kam der Gedanke, davor hast du dich gefürchtet. Ich fragte, esst ihr hier? Er sagte, nein, nicht hier. Doch wenn wir wieder zur Erde zurückgehen, werden wir einen Leib empfangen, mit dem wir essen werden. Ja. Welche Gnade, das alles sehen zu dürfen. Wir sehen, Gott ist mit den Seinen in unseren Tagen gewesen, Brüder und Schwestern. Ja. Er ist mit den Seinen. Darauf können wir uns verlassen. Ja. Er hat einen Mann gebraucht und wir dürfen die Worte glauben, denn sie sind zuverlässig und gewiss. Ich konnte sie berühren. Sie waren dort. Es war kein Mythos, sondern ein Leib. Wir konnten einander erkennen. Sie alle erkannten mich und umarmten mich. Es waren ihrer Millionen. Ich sprach, ich möchte den sehen, der mich hierher gebracht hat. Die Antwort lautete, ihn kannst du jetzt nicht sehen. Du musst noch warten. Ich fragte, weshalb habt ihr mich etwas höher gestellt? Die Antwort war, du warst im Leben ein Führer. Ich fragte, sind das alles Branhams? Er sprach, nein, das sind diejenigen, die du zu Christus geführt hast. Ich sah mich um. All die anstrengenden Abende und Prüfungen waren vorüber. Ich konnte ihre Angesichter sehen. Eine junge Frau kam, die sehr hübsch aussah, legte ihre Arme um mich und sagte, geliebter Bruder, und ging weiter. Sie war eine Frau. Doch dort gibt es keine Sünde mehr. Alles ist verwandelt. Dort werden keine Kinder großgezogen. Dort sind alle gleich. Was den Unterschied macht, ist das Gefühl. Deshalb verurteile ich das Tanzen. Nun, vor Gott und meiner Bibel, ich habe auf diesem Gebiet seit meiner Kindheit, in meiner Jugend, durch mein ganzes Leben hindurch rein gelebt. Mit jedem Mädchen, mit dem ich ging, kann ich vor dem Gericht erscheinen. Es gibt keinen Mann, ungeachtet dessen, wer er ist, der eine Frau umarmen und an sich drücken kann, ohne eine Gefühlserregung zu haben. Doch dort gibt es dieses nicht mehr. Dort ist alles anders. Wie wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern, ist das nicht etwas Herrliches? Gott hat für uns etwas Vollkommenes bereitet. Etwas, was wir noch gar nicht vielleicht erahnen können. Aber Gott hat es bereitet für uns. Lob und Dank sei seinem Namen. Dort ist reine, ungefälschte Schwestern- und Bruderliebe. Hier könnte etwas in euch aufkommen, wenn ihr eure eigene Tochter umarmt. Aber dort ist es nicht möglich. Die Sünde hat dies verursacht. Doch dann ist das alles vorbei. Echte, heilige Liebe. Ich sah die Frau an. Es kam mir vor, als seien dort Millionen. Sie hatten alle langes Haar und weiße Gewänder. Der zu mir sprach, fragte, erkennst du sie? Ich sagte nein. Er antwortete, sie war über 90 Jahre alt, als du sie zu Christus führtest. Überwältigende Gnade, wie lieblich ist dein Klang. Es ist nicht möglich, das jemals zu erklären. Doch schenkt meinen Worten Glauben. Achtet darauf, dass ihr jede Brücke zur Welt hinter euch abbrecht. Ich glaube, die Gemeinde beginnt, die Botschaft zu hören und zu verstehen. Freunde, höret, wir müssen in der Gegenwart der Sonne verbleiben, um zur völligen Reife zu gelangen. Unser Glaube hat diese Reife noch nicht. Verstandesmäßig hören wir die Botschaft, die Gott uns gegeben hat, und sehen die Zeichen, die er uns gezeigt hat. Wir sehen sie mit der Bibel als solche bewiesen. Aber wie sehr benötigt die Gemeinde in seiner Gegenwart zu verbleiben, bis das Herz weich und der Geist lieblich geworden ist, so dass es tief eindringen kann. Oft wird man beim Bringen der Botschaft scharf. Ein Nagel, der halten soll, muss versenkt werden. Doch wenn die Gemeinde es begriffen hat, die Auserwählten herausgerufen und abgesondert sind, verbleiben sie in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, so wird es sein, wenn die Menschen entrückt werden. Lob und Dank sei unserem Gott für diese kostbaren Worte, die wir heute Abend hören durften. Nun, Brüder und Schwestern, wir haben heute Abend kostbare Worte gehört aus der Heiligen Schrift und auch aus das, was uns Bruder Branham hier sagt. Wir sind Gott so dankbar, dass wir nicht auf Menschenfaseln oder Fabeln eingehen brauchen, sondern dass wir uns halten können an das untrügliche Gotteswort.
Amen.
Dass wir auf niemanden hören brauchen, denn Menschen können uns irreführen und können uns dahin bringen, dass wir vom Glauben abkommen. Aber Gott bringt uns dahin, dass wir im Glauben gestärkt werden. Ja. Gottes Wort ist dazu da, dass wir aufgerichtet werden, dass wir gestärkt werden, dass wir neu belebt werden. Und auch die Dinge, die uns gesagt worden sind, ja in der Predigt, sie bringen uns dahin, dass wir uns erfreuen in ihm und in seinem Worte und in seinem Geiste. Wir sind ihm dankbar, auch heute Abend. Und wir möchten es nicht versäumen, unser Herz und unser Mund zu öffnen, um seinen Namen die Ehre darzubringen. Lasst uns jetzt dazu aufstehen.
Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam für diese Gnade, die uns zuteil geworden ist. Wir danken dir für jedes Wort, Herr, das du uns immer wieder schenkst aus Gnaden. Herr, wenn dein Wort uns nichts mehr zu sagen haben soll, worauf sollte unser Glaube ruhen, Herr? Aber du hast geredet, Herr, in allen Zeiten und auch besonders in unseren Tagen, Herr, hast mächtige Dinge kundgetan, o Herr, was kein Auge gesehen hat. Unser Bruder hatte nicht Worte, das zu kleiden, Herr, was er schauen durfte, o Herr. Mein Gott, das alles erwartet deinem Volke, Herr, das alles erwartet uns, Herr. Wenn wir bei dir sein werden, schenk Gnade, Herr. Dein Knecht hat uns gewarnt, Herr, dass wir trachten sollen, dort zu sein, Herr, in jene Herrlichkeit, o Herr, dass wir nicht an den Ort kommen, Herr, wo, Herr, dieses Böse ist, o Herr, sondern dass wir dahin kommen, Herr, wo ewiges Leben ist, o Herr. Preis sei deinem wunderbaren Namen. Wir danken dir, Herr, für die mächtige Botschaft in unseren Tagen. Wir danken dir, Herr, dass du an der Sache bist, dass du an der Arbeit bist, Herr, uns zuzubereiten. Herr, hilf uns, mein Gott. Wir sind nur arm und elend, o Herr. Wir haben noch so viel Fehler, o Gott. Mein Gott, aber du bist imstande, Herr, uns so zuzubereiten, Herr, dass wir dort eingehen können in jene Herrlichkeit. Nimm hin die Ehre, nimm hin den Preis, nimm hin den Ruhm und die Anbetung, Herr. Du bist unser Gott, Herr. Wir wollen nicht aufhören, deinen Namen zu preisen, Herr, solange wir hier auf Erden sind, o Herr. Halleluja. Glory deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Segne uns, meine Brüder, meine Schwestern. Segne dein gesamtes Volk, Herr, überall auf der ganzen Erde, im Osten, Westen, im Norden und Süden, Herr, überall, auch hinterm eisernen Vorhang, Herr. Du bist imstande, dein Volk zu segnen, überall uns zuzubereiten für dein baldiges Erscheinen. Wir geben dir die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung. Wir danken dir auch für den Segen heute Abend. Du hast uns gesegnet, Herr, durch dein teures und heiliges Wort. Nimm hin die Ehre. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.